Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Jost von Catapults. Hi.
Hallo Jost, schön, dass du da bist, mal wieder da bist. Du bist nicht das erste Mal bei mir im Podcast. Wir haben dich bzw. dich und die Band schon einmal vorgestellt. Das war ich zur letzten EP-Veröffentlichung.
War das 2023, ne?
Ja, ganz einfach. Am 3.3. ist der Podcast rausgekommen, direkt auch, glaube ich, nach der Eröffnung. Nach der Veröffentlichung von der EP. Also wir waren da auch sehr zeitnah ran. Und hast du ja schon einiges auch über die Hintergründe der Band erzählt. Das empfehle ich natürlich den HörerInnen. Hört ja noch mal rein, wenn ihr ein bisschen tiefer graben wollt. Trotzdem möchte ich dich jetzt bitten, so ganz kurz diesen Kurzabriss zu erklären. So, wer seid ihr? Was macht ihr? Wie lange macht ihr das? Und Schubladen wollen wir niemanden, aber in welche Kategorie dürfen wir euch zuordnen, sozusagen? Und wer ist noch mit dir in der Band? Natürlich ganz wichtig.
Das ist natürlich immer eine sehr gute Frage, vor allem so, wo man sich jetzt noch einordnet. Das wissen wir nämlich selber teilweise nicht mehr so ganz genau. Da haben wir auch schon lang und breit genug drüber geredet. Aber genau, ich mache Musik in einer Band namens Catapults. Wir kommen aus Oldenburg in Niedersachsen, ich sag mal, Klaas-Häufer-Umlaufstadt. wir machen den ganzen Bums jetzt schon seit bald 8 Jahren, Gründungsjahr. Und die erste Probe war 2017, erster Auftritt 2018. Waren wir selber neulich noch ganz erschrocken drüber, dass das jetzt schon so lange geht. Angefangen hatten wir damals als tatsächlich so mehr oder weniger klassische Pop-Punk-Band. Das war so unser Ding, in das wir so ein bisschen reingehen wollten, hat sich dann irgendwie alles ein bisschen mehr in die Emo-Schiene verzogen. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen, wir machen Alternative Rock und was auch immer darunter fällt, ist irgendwo richtig.
Ja, es geht ja auch nur so ein bisschen um da ein bisschen schon vorab so ein paar Ideen zu haben, auf was man sich da einlassen kann und soll. Auf alle Fälle zum Nachhören. Am besten natürlich immer, es geht ja heute auch um eure neue LP. Das letzte war eine EP. Also ist es natürlich auch eine Möglichkeit, eine kleine Werbung zu machen. Also nicht nur anhören, sondern auch kaufen, kaufen, kaufen. Ganz wichtig. Zum Werbeblock kommen wir später noch.
Sehr gut.
Steigen wir da ein, wo wir aufgehört haben. Also wir haben gerade schon gesagt, Anfang März, letzte EP, Our Current Life. Haben wir einen Podcast drüber gemacht. Also den auch gerne noch anhören. Dann habt ihr zwei Sachen veröffentlicht, was ihr sonst immer nur zwischendurch so gemacht habt. Also ihr habt immer sehr viel Spaß dran gehabt, so ein paar Popnummern der 2000er in eure Version zu bringen. Habt ja auch schon immer auf Instagram die verschiedensten Sachen immer schon hochgeladen, was ich immer schon sehr, sehr witzig fand. Empfiehlt sich auf alle Fälle da, auch bei den alten Sachen mal nachzugucken. Ihr habt dann zum einen in 2024 die Sugar Babes gecovert mit All About You Now, oder About You Now heißt er ganz genau. Und ihr habt kurz danach noch von Robbie Williams Come Undone rausgebracht, was von den beiden Songs, wenn ich es mal werten soll, meine Lieblingsnummer ist. Also finde ich ein total geiles Cover. Ich bin kein riesen Robbie Williams Fan. Den Song habe ich aber auf seiner Art damals schon irgendwie gemocht. Der hat auch irgendwie was Rohes gehabt.
Und genau das.
Hat ja auch schon so ein paar rotzige Attitüden mit drin. Und das habt ihr richtig schön in diese 2000er Punk-Ära reininterpretiert und das einfach noch ein bisschen straighter, ein bisschen heavier gemacht. Und ja, sehr, sehr toll. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. War eine schöne Überbrückung, um auf neues Material von euch zu warten.
Ja, genau dazu war es ja auch gedacht. Und das ist witzig, dass du das sagst, weil das war auch bei uns so der Grund, warum wir überhaupt dann Robbie Williams angefangen hatten zu covern. Weil der Song war uns so von allem, was Robbie damals so gemacht hatte, irgendwie so am meisten mit im Kopf geblieben. Gerade weil der auch damals so ein bisschen ausgebrochen war aus dem, was er so bis dahin gemacht hat. Ich meine, der war ja schon immer so ein bisschen der Chaot der Pop-Szene, ja, damals schon.
Boy, ja,
wenn man es so nennen will, genau. Und da hatten wir dann so bei dem Song so das Gefühl, dass er das auch mal so ein bisschen rausgelassen hat. Aber wir hatten uns halt auch gedacht, dass man da auch sogar noch ein bisschen härter sich hätte reinlehnen können. Und genau, wir haben diese ganzen Bad Emo-Sachen ja damals gemacht und hatten da schon den Song wie so immer ganz, ganz weit oben irgendwie auf der Liste. Ich glaube, Malte, unser Drummer, hatte den mit reingebracht. Genau, Malte, Drummer, Maurice, Gitarre, Leadgitarre und Lars, Bass, das hatte ich vorhin vergessen. Ups. Und das war eigentlich auch eine Sache, dass wir die gar nicht unbedingt aufnehmen und releasen wollten, so, weil bei uns war irgendwie immer so das Ding, wenn du anfängst, irgendwie so Coversongs von irgendwelchen anderen Bands zu machen, gerade wenn du sie halt irgendwo anders weggreifst, dann wirst du irgendwann nur noch die Band, die dieses Cover macht. So. Hm. Und deswegen hatten wir uns da so ein bisschen vor gescheut, aber wir haben uns die halt immer, gerade About You Now und Kann Man Dann, immer genommen, um auch einfach so ein bisschen ein kleines Extraschmankerl für live mitzubringen, so, weil gerade wenn du Konzerte spielst, so, dann ist es immer cool, irgendwie noch was in der Hinterhand zu haben für die Leute, die extra halt dann auch zu deinem Konzert kommen und denen irgendwas zu geben, was halt nicht das ist, was sie schon in der Regel, wenn sie deine Musik kennen, von dir kennen. Und da haben uns halt so viele Leute drauf angesprochen irgendwann, dass sie einfach diese verdammten Coverversionen haben wollen, dass wir uns da fast schon so ein bisschen dazu verpflichtet gefühlt hatten, die dann rauszubringen. Und als wir dann wussten, wohin es geht mit jetzt Album 2 und wie viel Arbeit und wie viel Zeit das in Anspruch nehmen würde, da haben wir uns gesagt, okay, dann geben wir jetzt, ne, give the fans what they want, und haben dann gesagt, so als Schmankerl, als kleines Lebenszeichen und als kleines auch irgendwie Dankeschön dafür, dass die Leute uns danach immer wieder ein bisschen danach nerven, auf die liebevolle Weise gemeint, haben wir dann gesagt, okay, dann nehmen wir die einfach mal auf und bringen die raus. Und das war halt auch in dem Fall dann einfach eine sehr witzige Aktion. Das meiste davon haben wir selber irgendwie aufgenommen, sind nur einmal, um die Vocals schön zu haben, ins Studio gefahren. Und dann haben wir da eine witzige Sache draus gemacht.
Ja. Du hast schon von der Planung des Albums gesprochen, so wie viel Zeit das braucht und so weiter. Das Album heißt I Hope You Heal. Das können wir schon mal vorwegschieben. Wann habt ihr gestartet? Sind da noch Übergänge von der EP? Sind da noch Fragmente von mit aufs Album gewandert? Oder seid ihr gesagt, so, jetzt machen wir einen Schnitt, wir steuern jetzt auch ein neues Album zu, was prinzipiell ja komplett dann neu sein soll, vielleicht neu gedacht oder wie auch immer.
Ja, das war tatsächlich wirklich so bei uns ein Hardcut. Also wir hatten Our Current Life damals rausgebracht. Das hatte Malte, unser Drummer, eben auch hauptsächlich selbst geschrieben, zusammen mit einem guten Freund von uns, der selber Produzent und Komponist ist. Und nachdem wir das rausgebracht hatten, haben wir dann auch für uns selbst gesagt, so, jetzt müssen wir auch irgendwie sehen, dass wir wieder ins gemeinsame Songwriting wiederkommen. Und wir hatten uns damals auch schon vorgenommen, so, egal was passiert, so, das nächste, was wir nach der EP rausbringen, wird dann auch wieder ein Album. Dass wir nicht sagen, wir machen irgendwie ein endloses Single-Geballer, wo wir dann die Sachen einfach rausbringen, um sie rauszubringen. Sondern wir hatten schon uns vorgenommen, wir wollen nochmal wieder ein Album machen. Und das ging los. Release von Our Current Life war ja 23.
Ja.
Ende 23 war so ein bisschen der Startschuss gefallen. Da weiß ich noch, wir hatten unser Jahresabschlusskonzert in Oldenburg gespielt. Das war im Dezember. Ne? Im Cadillac, genau. Und da hatten wir einen allerersten Song, den wir für das Album jetzt geschrieben hatten, zum ersten Mal gespielt.
Und welcher war das?
Das war Was Ever, heißt der. Und damals hieß der, glaube ich, damals hatte der noch keinen Titel. Damals hatte der noch einen Arbeitstitel, da hieß er einfach nur, das wird zusammengeschrieben. Aber auch als ein Wort zusammengeschrieben.
Okay.
Und den hatten wir dann damals einfach auf dem Jahresabschlusskonzert auch live gespielt. Ich weiß nicht mal, was uns dazu bewegt hatte, weil der auch zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Monat alt war. Aber wir haben gesagt, so, wenn wir jetzt schon nochmal was Neues machen und dann auch den Leuten soll an dem Abend zum allerersten Mal sagen, dass wir wieder an einem Album arbeiten, dann geben wir ihnen zumindest das erste Lebenszeichen davon mit. Und witzigerweise war der Song an dem Punkt auch schon ziemlich weit fortgeschritten in der Art und Weise, wie er jetzt letzten Endes auch auf dem Album gelandet ist. Und genau, danach haben wir dann uns eine Deadline gesetzt, Ende Mai sein, dass wir bis Ende Mai 2024 das Album fertig geschrieben haben wollten. Dass wir uns gesagt haben, wir nehmen uns jetzt ein halbes Jahr Zeit, setzen uns dann auch zu allen Zeiten, zu denen wir proben würden, bei Malte zu Hause vor den Rechner, wo er sein kleines Studio-Setup hat, damit wir Demos aufnehmen konnten. Und da haben wir dann angefangen, wirklich ja fast ein halbes Jahr nur zu schreiben, wenn wir nicht gerade in der Zeit in dem Zeitraum Konzerte gespielt hatten. Und haben uns dann auch gesagt, wir schreiben bis Mai. Wir haben im Juli aufgenommen, Juli 2024. Und die letzten zwei Monate bis dahin sind nur noch Feinschliff, dass wir wirklich sagen können, wenn wir ins Studio gehen, dann Knallgas, alles sitzt so weit, wie es sitzen muss. Und alles ist da an Ort und Stelle, dass jeder quasi seinen Teil in 3-4 Tagen am Stück weg erledigt haben kann. Das war ganz schön anstrengend.
Ja, glaube ich.
Aber es hat tatsächlich auch am Ende so ein bisschen gefruchtet. Und was halt interessant war, war, dass es jetzt so das erste Mal seit langer, langer Zeit war, dass wir wirklich so komplett gemeinsam Songs geschrieben haben. Weil damals, als wir I'll Be Honest, das erste Album geschrieben hatten, war ich in der Zeit ein halbes Jahr lang in England in einem Auslandssemester. Und da haben halt alle anderen Jungs Instrumentals geschrieben wie blöde. Und ich war dann erstmal noch lange, lange Zeit außerhalb und habe dann auf quasi fertige Instrumentals irgendwann dann nur noch restliche Vocals und Lyrics geschrieben. Und diesmal haben wir halt dann wirklich gesagt, wenn wir uns treffen, treffen wir uns alle gemeinsam, wir arbeiten alle gemeinsam und wenn es parallel ist, an Sachen. Das heißt, wenn dann mal irgendwie Maurice und Malte dabei waren, Songs zu tracken mit Instrumentals für die Demos, dann habe ich währenddessen schon da gesessen und Texte geschrieben. Und dann haben wir auch das teilweise halt alles mit gemeinsamen parallelen Input gemacht, dass wir uns dann auch alle so gegenseitig Bälle zugeworfen haben. Und daraus ist halt eben dann auch entstanden, dass eigentlich I Hope You Heal so mit das bisher kohärenteste ist, was wir gemacht haben. So, weil das halt wirklich in dem Fall so das erste Album ist, wo wir uns sagen, das ist das Album, wozu wir als Band existieren, um es zu schreiben. Einfach weil halt wirklich so viel komplett kooperativer Input einfach damit reingekommen ist.
Komme ich mal zum Albumtitel, I Hope You Heal. Es gibt ja nun keinen Song, der irgendwie genauso heißt, der auf dem Album drauf ist. Also muss ich natürlich die Frage stellen, was ist ja mal die naheliegendste Möglichkeit, ein Album zu benennen nach einem Song. Wie seid ihr drauf gekommen, das Album so zu nennen?
Das war so ein bisschen, da haben wir selber auch lange drüber gerätselt. Der letzte Song auf dem Album heißt ja IHYH, also die Kurzform von I Hope You Heal. Und Malte hatte irgendwann angefangen, so ein paar Ideen mit in den Raum zu werfen für einen Albumtitel, weil da waren wir dann schon recht weit hin mit dem Songwriting. Ich glaube, es standen schon 3/4 aller Songs, wenn nicht mehr. Aber da haben wir auch gesagt, so, was haben wir, brauchen einen Albumtitel. Und dann hatten wir erst überlegt, so einen ganz langen Albumtitel eben zu machen, weil die gesamte Line auch im letzten Song des Albums ist dann ja I hope you heal from things no one has ever apologized for. Und das stand dann erst so im Raum, ob wir wirklich dann so den alten Trashboat, Fallout Boy, Panic at the Disco Weg gehen und so einen endlos langen Albumtitel nehmen. Das haben wir aber dann eben runtergedampft, weil der Song selbst als Endsong des Albums ist halt eben so ein bisschen das Mission Statement des Ganzen. Und unter dem halt eben am Ende alles zusammengefasst so für uns stattfindet, worum es in dem Album geht. Und genauso haben wir es dann halt auch entsprechend auf dem Album dann gesagt, so dass wenn das schon wirklich der bezeichnende Song ist für alles, was so in uns vorging, dann nehmen wir das als Albumtitel eben in der kurzen Version. Und so hatten wir es dann tatsächlich auch relativ Stress und Veto und diskussionsfrei zum Albumtitel geschafft.
Ja, so erschließt sich einem das schon relativ schnell, dass mit der Textzeile ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Aber du hast jetzt das schon, was ich sonst angesprochen hätte, weil ich bin ja manchmal ein bisschen blöd. Mir war nicht klar, was die 3-4 Buchstaben IHYH bedeuten. Also, dass es die Kurzform von I hope you heal ist, wäre meine Frage gewesen. Den Text war mir schon klar, aber ich hätte ja drauf kommen können. Hast du jetzt auch schon fein erklärt, habe ich mir also diese peinliche Frage habe ich jetzt so als peinlich eröffnet, aber ich habe sie nicht stellen müssen.
Das ist ja genau. Siehst du, kannst am Ende alles rausschneiden, dann ist es einfach, als würde ich es dir einfach servieren.
Ganz ehrlich.
Nein, wir sind ja transparent.
Also ich versuche das ja auch immer an irgendwelchen Texten dann festzumachen, weil das eben so der zweite Weg ist von Albumtiteln, die oftmals irgendwelche Textzeilen aus irgendwelchen Songs enthalten. Und da ist es mir tatsächlich bei dem Song aufgefallen, weil es auch ein bisschen heraussticht, weil der auch, ja, er fängt zumindest ein bisschen langsamer an, sagen wir es mal so. Ne?
Ja.
zwar mit E-Gitarre, ihr habt noch mal einen anderen Song, der ist mit Akustikgitarre, kommen wir auch noch hin. Ja. Aber ist eine klare E-Gitarre drauf, bis das dann irgendwann ab der Hälfte alles irgendwie, die sämtliche Instrumente noch mit dazukommen und auch den Gesang habe ich das Gefühl immer mehr überlagern. Oder kam, habe ich schon einen schlechten Kopfhörer gehabt oder ist das schon...
Ja, es war halt alles so ein bisschen als letzte Entladung gedacht, sag ich mal. So, dass der Moment, in dem es halt noch einmal alles ausbricht, was sich so angesammelt hat im Albumverlauf und eben auch über den Zeitraum, in dem wir das Ganze geschrieben haben. Deswegen war es dann irgendwie auch so ein bisschen im ersten Moment so ein bisschen ein Versehen, sag ich mal. Aber wir haben uns dann halt gedacht, so gerade weil ich stimmlich da auch sehr, sehr weit nach oben ausgebrochen bin, haben wir dann so gesagt, es trifft ganz gut für die Emotionalität des Songs da rein, wenn man sagt, so alles steuert nochmal voll auf und drückt einfach alles gemeinsam nochmal nach vorne.
Ich habe tatsächlich irgendwie einmal den Kopfhörer rein und rausgezogen, weil die anderen Sachen immer sehr, sehr klar waren. Ich so, ist jetzt irgendwas mit meinem Kopfhörer nicht in Ordnung? Warum sind die Instrumenten jetzt so laut und die Stimme im Gegensatz zu den Instrumenten sonst so leise? Und dann habe ich gemerkt, nein, das haben die Jungs wohl anscheinend mit Absicht gemacht. Ich lag nicht an meinem Kopfhörer.
Ein Stück weit. Das war so ein bisschen ein Happy Little Accident, nenne ich es gerne so. Danke, Bob Ross, dafür.
Passt total super. Also auch so als Abschluss. Du hast gesagt, das hat alles nochmal ein bisschen zusammengefasst. Kannst du das nochmal näher beschreiben, was es zusammengefasst hat?
Ja, also viel von dem, was in dem Album passiert, ist halt der Gedanke von der Art und Weise, wie wir Beziehungen wahrnehmen, gerade in dem Alter, in dem wir jetzt sind. Wir sind halt eben nicht mehr Anfang 20 wie im ersten Album oder zu Gründungszeiten, sondern eben jetzt gehen wir auf Ende 20 beziehungsweise schon Anfang 30 zu. Und viel hat sich halt eben gewandelt in der Zeit, insofern, wie wir zum Beispiel uns zu unserer Umwelt beziehen. So, was familiäre Beziehungen angeht, was Beziehungen untereinander romantisch, freundschaftlich angeht. Was aber auch eben die Art und Weise ist, wie wir eine Beziehung zu unserem Arbeitsleben, zu unserer Umwelt haben. Und das sind alles eben so Sachen, die schnell auch mal unausgesprochen bleiben. Und die halt trotzdem sehr, sehr tiefe Furchen hinterlassen, gerade wenn es um Familiäres geht, wenn es um Romantisches geht. Und gerade wenn zum Beispiel Menschen, die einem nahestehen, durch solche Dinge gehen und Dinge durchmachen, die viele Menschen irgendwann treffen, von denen aber man niemandem, keinem Menschen wünscht, dass sie einen treffen müssen, dass man in dem Fall so ein bisschen die Hand ausstreckt. So, sag ich mal. Und den Leuten wirklich so versucht, so gut es geht, klarzumachen, wir sind da, so gut wir es können. Ich meine, wir sind immer eben Musiker und damit immer ein bisschen entfernt von den Leuten, die unsere Musik hören. Aber eben, dass die Leute wissen, dass wir, genauso wie sie, Menschen sind, dass wir und alle unsere Freunde eine Menge Scheiß durchmachen und dass wir halt auch allen Menschen, die es dann hören, eben einen echten, authentischen, ehrlich gemeinten Wunsch dalassen, dass sie irgendwie sich von den Dingen, die irgendwo ganz tief unten sind, so gut es geht erholen können. Und auch wenn es lange, lange, lange dauern wird.
Und das eben auch, hast du ja schon gesagt, auf verschiedenen Ebenen von Beziehungen, Freundschaften, Arbeitsleben und sonst irgendwie. Beginnen wir mal mit dem ersten Track, den ihr, das muss Mitte Juni gewesen sein, vorab rausgebracht habt, Aftermath.
Ja.
Da habt ihr euch schon gleich, also den habt ihr, vielleicht kommt gleich wieder die Frage von mir, oder nee, sie kommt bestimmt, warum das der erste Track ist, aber ihr habt euch auf alle Fälle ein Feature dazu geholt. Also Hans-Ole ist mit dabei von Shoreline. Ganz liebe Grüße. War auch schon bei mir im Podcast und hat letztes Jahr sein Album vorgestellt. Wie kam es dazu? Ihr habt noch eine andere kleine Kollaboration mit bei der ganzen Geschichte, aber wie seid ihr zum einen auf Hans-Ole gekommen und zum anderen, warum war das der erste Track, der rausgekommen ist?
Okay, fangen wir da mal bei der zweiten Sache an, denn das war tatsächlich ein bisschen ein auch ein Happy Little Accident. Es war irgendwo okay. Ein Versehen. Wir hatten nämlich ursprünglich geplant, auch mit WLW, der ja als zweite Single rauskam, einzuleiten. Einfach auch, weil es der erste Song auf dem Album ist. Da gab es dann aber auch in der Vorplanung für den Release Schwierigkeiten, dass wir dann gesagt haben, okay, WLW ziehen wir nach hinten, wir lassen Aftermath da stehen, wo er ist. Dann gehen wir einfach mit dem als erstes raus. Und das war irgendwo dann im Nachhinein auch eine sehr interessante und wie ich finde, für uns gute Entscheidung, weil wir da einfach mal wieder mit einem wirklichen Knall rauskommen konnten. So, weil das Aftermath ist stilistisch eben schon ein bisschen anders als das, was wir bisher gemacht hatten. Sehr viel lauter, sehr viel mehr nach vorne, sehr viel rotziger, sehr viel frustrierter und wütender eben auch. Und da haben wir uns dann gedacht, so, um halt die Leute erstmal wieder aufmerksam zu machen, dass wir noch da sind und wieder da sind und einiges im Gepäck haben, war das dann in dem Moment auch ein Glück im Unglück, dass dieser Song eben so dann gekommen ist und auch angekommen ist. Und witzigerweise ist auch genau das ist eben ein für uns sehr anders und atypischer Song ist, dann für uns auch der Gedanke, dass wir ein Feature dazu holen wollten. Weil wir wussten schon auch da beim Schreiben, als der Breakdown-Part in der Bridge dann irgendwie plötzlich da war, so, okay, da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie auch gesangstechnisch und Delivery-technisch auf die Kette kriegen. Denn ich bin absolut kein guter Shouter oder Screamer. Ich habe das Ganze rein von der Technik her nie gelernt. Und ich glaube, wenn ich es einfach so versuchen würde, würde ich mir innerhalb von einem halben Jahr den Hals voneinander wegschießen und würde klingen wie Casper.
Hat ja auch Erfolg damit.
Also ja, ich wollte sagen, liebe Grüße, es ist absolut kein Front. Du hast das Beste draus gemacht, Bruder. Nein, aber da haben wir uns dann gesagt, so, wenn wir da wirklich den Druck drin haben wollen, den es braucht und den der Song verdient, dann sollten wir auf jeden Fall gucken, dass jemand, der das eben auch kann, mit am Start ist und vielleicht diesen Part übernimmt. Und da war dann so, als das klar war für uns, war dann auch direkt der Gedanke, okay, da fragen wir als allererstes Hansol von Shoreline, weil die sind eben mittlerweile ja wirklich eine Institution in der deutschen Szene, zu Recht. Und wir dachten uns, der Song ist von der Energie her vielleicht auf einem Level, der das für die ansprechend sein könnte, vom Druck her. Hansol hat genau die richtige Art von Rotze in seinem Shout, dass halt eben diesen Frust und diese Wut, die in diesem Song stattfinden sollte, irgendwie rüberbringen konnte. Und dann auch noch dazu halt eben, dass Shoreline eine sehr politisch sehr, ich sag mal, bewusste Band sind. Ja. Und die, glaube ich, auch irgendwo dann in dem Fall auch mit dem Thema des Songs irgendwo für sich connecten können. Da war unsere Hoffnung. Und dass er am Ende jetzt mit auf dem Album gelandet ist, scheint hoffentlich einfach nur auszusagen, dass wir da irgendwie ein bisschen den richtigen Riecher für die Jungs gehabt hatten. Und wir sind sowieso alle Fans von denen. Wir sind auch irgendwo befreundet. Wir haben ja auch letztes Jahr noch ein paar Konzerte mit denen auf ihrer Release-Tour eben zu ihrem letzten Album gespielt. Und da sind wir sehr happy drüber, dass das einfach so funktioniert hat und aufgegangen ist.
Und wie war das dann? Ihr habt angefragt und habt dann quasi eure Idee rübergeschickt oder dann war der Text fertig oder habt ihr was freigelassen und habt gesagt, okay, feel free?
Nee, wir haben den Song einfach tatsächlich fertig geschrieben, so wie wir uns gedacht haben, dass er am Ende halt rauskommen sollte und dann einfach zu Hansol gesagt, so, pass auf, hier sind die Parts, wenn du Bock drauf hast, mach gern alles davon. Es ist dann am Ende eben nur dabei geblieben, dass er die Bridge gemacht hat. Aber trotzdem war es dann eben so, dass wir gesagt haben, so, ne, hier ist der fertige Song, wir haben alles geschrieben und alles fertig gemacht. Wenn dir was einfällt, wenn du irgendwas abzuändern hast, feel free, weil ich finde, das ist gerade immer wichtig, einem Feature-Artist mitzugeben, einfach nur, weil die eben, man will denen den Raum geben, sich selbst auch irgendwie auszudrücken und mit einzubringen. Aber wir haben ihm da die Freiheiten gegeben und er hat es dann tatsächlich auch weitestgehend genauso abgeliefert mit ein paar kleinen Schmankerln und Änderungen im Timing. Aber genau, das meiste stand tatsächlich schon im Vorfeld.
Ja. Du hast eben gerade schon WLW angesprochen, den ersten Song. Der hätte auch fast schon als erstes Single rausgekommen. Da muss ich jetzt zum Glück nicht nachfragen. Also das habe ich dann tatsächlich, WLW habe ich geschnallt. Die Bedeutung für die HörerInnen ist Work-Life-Wonderland. Also es geht ein bisschen um Work-Life-Balance, um das ganze drumherum und ist wirft so einen, würde ich sagen, so einen leicht sarkastischen Blick auf auf das Leben so von so einem von durchschnittlichen Arbeiter, ohne das jetzt abwerten zu sagen zu wollen, sondern einfach nur so dieses ja Daily Business, was dann auch vielleicht zu Daily Frustration führen kann oder was auch immer. Schon ganz spannend. Habt ihr ja teilweise auch an euch gedacht, weil ihr seid DIY und ihr habt trotzdem euer Daily Business. Also ihr macht alles oder ganz, ganz viel drumherum, was zum, mit eurer Musik, eurer neuen Platte zu tun habt. Und findet ihr euch dann auch so im Work-Life-Wonderland, um das irgendwie hinzukriegen? Weil ihr müsst ja auch zwischendurch noch arbeiten. Ihr könnt ja nicht von eurer Musik leben.
Ja, absolut. Wir sind alle eigentlich voll berufstätig. Also Lars und Malte sind beide Lehrer. Maurice ist in der Stadtverwaltung tatsächlich. Und ich bin eben, ich war mal Journalist und bin jetzt quasi kreativer, übergreifend. Ich arbeite an der Konzeption und Umsetzung von Videoformaten für online. Und auf jeden Fall schwingt da einiges mit. Also uns geht's zum Glück jetzt nicht so wirklich, wie wir es im Song beschreiben. Aber auch wir haben unsere Tage, wo, keine Ahnung, wir uns nach der Arbeit natürlich dann grundsätzlich immer, fast immer nach der Arbeit zum Proben oder zum Planen oder zum Schreiben treffen. Und dann ist einfach manchmal die Energie auf. Und dann ist es schon auch passiert, dass mal irgendjemand so halb eingeknickt auf dem Sofa ist oder einfach nur noch so mit leerem Blick irgendwo hin, einfach nur noch da saß. Und das Arbeitsleben nagt an einem, so gar keine Frage. Wir haben das Glück, dass wir eben so jetzt individuell gesehen in Zuständen leben, wo wir uns, ich sag mal, eine gewisse Wohnsituation einfach alle leisten können. Aber das alleine das ist ja schon ein Stück weit ein Privileg. Und wenn ich dann in die USA gucke und sehe, wie da Leute wirklich doppelte, dreifache Jobs arbeiten müssen, um eine Familie zu ernähren und es trotzdem immer noch an einigen Stellen nicht reicht. Das ist für mich halt absolut unvorstellbar, dass die Gesellschaft zu sowas hinkommen kann. Und gerade eben, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, habe ich da, keine Ahnung, da saß ich dann zu Hause und hatte diesen kleinen Anfangspart gespielt, der eben im Song am Anfang zu hören ist und habe dann einfach nur die ersten 3-4 Zeilen mit zusammengereimt, die auf dem Song auch stattfinden. Und von da aus ist es dann einfach so weitergekommen. Und da ist auch durchaus absichtlich ein bisschen Sarkasmus und ein bisschen Biss drin, weil ich finde, das ist der einzige Weg, mit dem man sowas momentan irgendwie auf halbwegs gesunde Weise umgehen kann, weil sonst, keine Ahnung, kann man sich gleich irgendwie verkriechen und ich weiß nicht, also für mich ist es halt ein Coping-Mechanism, um damit klarzukommen, wie wirklich, wirklich schlecht viele Dinge gerade einfach global, sozioökonomisch gesehen einfach stehen.
Kommen wir nochmal zum kompletten Album zurück. Wie viele Songs sind drauf?
12. Und wir haben diesmal uns auch ein bisschen mehr Zeit.
Doch, schon die Doppel-EP quasi.
Genau, ein Stück weit schon. Wir haben uns dann gesagt, so 10 Songs beim ersten Album war cool, aber wir wollen gerne auch so ein bisschen eben Varianz reinbringen, ein bisschen uns ausprobieren, ein bisschen mehr in einzelne Richtungen irgendwie nochmal ein bisschen ausdriften und haben dann gesagt, okay, dann sehen wir auch einfach, dass wir mal 12 Songs fetzen. Ich glaube, wir haben auch locker noch, es müssen mindestens 4-5 Songs noch gewesen sein, die uns auch nicht aufs Album dann geschafft haben. Also wir haben dann auch zwischendurch nochmal ein bisschen aussortieren müssen. Wir hatten dann auch mal ein paar Demos irgendwie rein instrumental geschrieben und dann wieder verworfen. Aber 12 war das Ziel, 12 haben wir erreicht.
Ich würde dich jetzt bitten, irgendwie dir einen von den Songs rauszupicken, die nicht vor Albumveröffentlichung released wurden oder die vielleicht noch nicht, du hast schon gesagt, es ist ein Song schon mal unter einem anderen Titel irgendwie mal gespielt worden. Also was Unbekanntes, wo du trotzdem den HörerInnen und euren Fans sagen, das ist auch so ein Ding, der darf nicht untergehen. So bei 12 Liedern ist ja manchmal immer so die Gefahr, dass es da so den einen Song gibt, der vielleicht nicht unbedingt live-tauglich ist oder. Und deswegen, die liegen mir besonders am Herzen und deswegen würde ich dich bitten, ob du da vielleicht einen rauspicken kannst, wo du ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja irgendwo auch alle alte, in den 2010ern hängen gebliebene Emo-Kids. Und schon damals und auch in den 2000ern war es ja irgendwo auch, ich sag mal, Brauch in der Pop-Punk- und Emo-Szene, dass man einen Akustik-Song mit aus dem Album bringt. Irgendwas ein bisschen Schöneres, ein bisschen Verletzlicheres, irgendwas, wo man nicht die Ohren weggeschrien bekommt. Und wir haben uns auch, wie gesagt, so, wir möchten unbedingt nochmal einen Akustik-Song schreiben. Und da haben wir uns dann jetzt auch für dieses Album die Zeit genommen. Da kam Maurice irgendwann mit einer Akustikmelodie an und einem Riff. Und da haben wir uns gesagt, so, ja, fuck, da wollen wir hin, da müssen wir jetzt hin. Und so ist eben Flowers We Grew entstanden. Da habe ich tatsächlich im hauptsächlichen Songwriting ein bisschen weniger mit zu tun gehabt. Das ist wirklich so das kleine Liebeskind von Malte und Maurice. Die haben den praktisch im Alleingang zu zweit irgendwie fertig geschrieben. Maurice hatte das Instrumental fertig gemacht, Malte hatte den Text geschrieben. Und da ist wirklich ein Song rausgekommen, der eben auch so rein von der Verletzlichkeit her und von der Unmittelbarkeit und von der Intimität der Performance her so bisher bei uns eigentlich nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, irgendwie, dass wir dem Song auch so ein bisschen die Liebe geben, die er verdient. Und ich kann natürlich nicht nur jetzt einen knappen Monat zum Zeitpunkt der Aufnahme vor Release nicht sagen, wie gut er ankommen wird, aber ich hoffe, dass die Leute so ein bisschen ihre Liebe für die Akustik-Songs auf den Emo-Punk-Rock-Alben wiederfinden, sag ich mal. Oder dass sie sich zumindest in die 2010er, 2000er Zeit so ein bisschen wieder zurückgeschleudert fühlen, wenn auch gegen ihren Willen.
Also ich kann ja schon dir ein Feedback geben. Ich weiß nicht, wie viel das dann vielleicht schon ist zu dem Song. Also mir gefällt er sehr, weil es auch eben genau solche Songs immer auch auf den Platten gab damals und ich diese Musik damals schon geliebt habe und sie nach wie vor liebe.
Und Dankeschön, das freut mich.
Und auch, und das ist so das Nächste, ihr habt eben auch schon ein paar Akustik-Songs gemacht, ihr habt eben auch schon mal ein paar von euren Songs euch aufgegriffen und habt die in Akustik-Version gemacht und das hat mir damals, ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen beim letzten Podcast, also das hat mir damals schon Gänsehaut gemacht, das ist das hat mich echt getatscht und von daher der erst recht und kommt die Frage hinterher, ist sowas vielleicht in Zukunft als Zwischenpart nochmal zu erwarten, weil das sind wirklich ganz, ganz schöne Sachen und ich finde, die sind ja auch nicht einfach nur so bei den, ich rede jetzt auch von den Cover, nicht von den Cover, von den, ja, von euren eigenen Cover-Versionen, also sprich in Akustik-Versionen, die hören sich ja auch tatsächlich anders an und manchmal muss man erst auf den Refrain warten, um den Song tatsächlich dann zu erkennen. Also so ja. von dem, wie er sie arrangiert hat. Und das finde ich total klasse. Könnte es vielleicht sein, dass es sowas vielleicht irgendwann wieder gibt, wenn ihr Muse hättet?
Also das würde ich schon grundsätzlich so kategorisch erstmal gar nicht ausschließen, weil das ist auch so ein bisschen einfach das, ich sag mal, der Bereich, in dem Maurice und ich uns auch irgendwie so im Duo irgendwie sehr heimisch fühlen. Maurice und ich, wir sind beide auch irgendwie so noch kleine Indie-Singer-Songwriter-Köppe. Ich bin großer Fan zum Beispiel von All the Luck in the World. Das ist eine fantastische Band. Oder eben auch Fleet Foxes. Maurice ist ein Riesenfan von Hozier auch und von Leuten wie Gregory Alan Isakov. Und das war auch so ein bisschen eben die Art von Musik, in der wir angefangen haben, halt eben zu zweit und gemeinsam irgendwie uns auch so musikalisch auszufühlen und irgendwie so miteinander zu connecten. Weil eben damals war es ja so, ich hatte, bevor wir die Band gestartet hatten, noch nicht irgendwie wirklich groß gesungen in Bands. Und nachdem das dann halt eben gestartet war und dann an Tagen, an denen Maurice und ich rumgehangen haben bei ihm zu Hause, dann hat er sich halt auch zwischendurch, weil er eben halt auch einfach nicht anders kann, die Akustikgitarre genommen und einfach rumgespielt. Und dann haben wir einfach angefangen, Songs zusammen zu trällern. Und keine Ahnung, dann haben wir halt auch angefangen, bescheuerte Akustikversionen von Photograph von Nickelback zu spielen und so. Und das ist halt so der Moment eben und die Art von Musik, wo Maurice und ich eben so ein bisschen besonders synergetisch zusammenarbeiten können, sage ich mal. Deswegen würde ich absolut nicht ausschließen, dass da in der Richtung vielleicht noch mal ein, zwei Songs mehr kommen auf Dauer, je nachdem. Wie lange es dauern könnte.
Würde denn eventuell, ich rede jetzt gar mal nicht von einer Akustikversion, sondern vielleicht auch von diesem Song, sowas mal eine Möglichkeit haben, das dann auch auf die Live-Bühne zu bringen?
Oh, das ist auf jeden Fall. Also das ist auch unser Wunsch und unser Anspruch. Da haben wir uns schon überlegt, wie wir es schaffen können, dass wir in unserem sehr, sehr vollgepackten Bandbully in Zukunft irgendwie auch noch gucken, dass wir auf den 20 Quadratmikrometern Platz, die wir noch haben, noch irgendwie eine Akustikgitarre mit reinquetschen können. Weil das ist auch wirklich ein Song, den wollen wir irgendwo auch auf jeden Fall mitnehmen. Weil wir haben so für uns selber gemerkt, wir mögen es ganz gerne, wenn wir in unseren Sets bei Konzerten so einen kleinen Cooldown-Block mit reinbringen können. Einfach nur, um den Leuten so einen kleinen Raum zum Atmen und so einen kleinen Trenner irgendwie zu geben. Weil wir merken das selber immer, wenn wir auf Konzerten sind und dann ist die Band dauerhaft auf Knallgas. Das ist geil, das macht Bock. Aber irgendwann bist du halt Matsche im Kopf, so ein bisschen. So.
Ja, ja.
Es hat einen Grund, dass zum Beispiel Turnstile fast kategorisch nur eine Stunde spielen, weil wenn die halt Knallgas nach vorne gehen, praktisch ohne irgendeine Ansage oder Pause zwischendurch zu machen, dann siehst du danach halt eben auch aus wie frisch geduscht. Und dass dir da halt nicht irgendwie alles durcheinander schleudert, da haben wir immer gesagt, so, da wollen wir halt ein paar ruhigere Parts mit irgendwie reinbringen. Und das bietet sich dann halt auch nur an, dann zum Beispiel den Song auch für live eben für solche Blöcke auch mitzunehmen. Vor allem, weil es auch eben ein Song ist, der sich, glaube ich, gerade im Zwischenspiel zusammen mit dem Publikum sehr gut machen kann. Hoffentlich.
Ja, kommen wir noch mal zu einem Song, den ich vorhin schon mal ganz kurz angeteasert hatte. Zumindest, weil ich gesagt habe, ihr habt noch eine zweite Kollaboration mit da drauf. Es gibt den Song Digging Deeper, Going Nowhere, also mit so einem Slash dazwischen. Kann man gleich noch dazu, warum der Slash dazwischen ist. Kannst du wahrscheinlich gleich noch erklären. Und da habt ihr Unterstützung bekommen von Tanja Kührer, fabelhafte junge Frau, tolle Stimme. Wer sie noch nicht kennt, ist von der Band Still Talk aus Köln. Die waren auch, vorletztes Jahr haben die, glaube ich, ihr Album rausgebracht, bringen aber dieses Jahr im, ich lass mich lügen, ich glaube im September oder im Oktober gibt's da das nächste Album. Die haben auch schon neue Musik rausgebracht, werden auch dann bei mir wieder in den Podcast kommen, haben sie mir schon zugesagt.
Hervorragend.
Freue ich mich sehr. Also eine sehr sympathische junge Dame mit einer tollen Stimme. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, auch wie ihr auf Tanja gekommen seid und warum dieser quasi Doppelsong oder wie ist das zu deuten, wie ist das alles?
ja, also einfach nur, um das kurz abzuhaken bei dem Songtitel. Wir hatten überlegt, den irgendwie Digging Deeper and Going Nowhere, irgendwie es im Song stattfindet, irgendwie auszuschreiben. Aber das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Dann haben wir so ein bisschen rumprobiert, ob man ein Und-Zeichen macht oder ein Komma und irgendwie rein vom Draufgucken und vom Lesen her hat sich es einfach mit einem Schrägstrich wie so am besten angefühlt. Und das war in dem Fall dann einfach nur so eine rein ästhetische Entscheidung, dass es dann irgendwie sich schön macht.
Rein viele machen da heutzutage auch ein X hin, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das stimmt. Aber da sind wir nicht Gen Z genug für. ja, aber genau, Tanja, fantastischer Mensch und auch generell Still Talk, fantastische, wunderbar, tolle, nette Band. Wir haben jetzt am vergangenen Wochenende, am 16. August, auf dem Heartbeat Festival mit denen gespielt und sie auch da das erste Mal persönlich alle kennengelernt und das war eine super Zeit. Also ganz, ganz fantastische Menschen und wir hatten irgendwie auf jeden Fall so ein bisschen auch den Grundsatz, eine weibliche Stimme irgendwie mit drin zu haben oder eine nicht rein männlich gelesene Stimme eben auf dem Album. Gerade weil das eben auch immer noch ein andauerndes Ding ist, dass eben Bands, die Flinter fronted oder eben mit Flinter Personen in der Band stattfinden, immer noch irgendwie unterrepräsentiert sind. So, auch wenn es vielleicht für andere Menschen den Anschein nicht haben mag, aber wenn man es jetzt mal rein übergreifend global in absoluten Zahlen sieht, merkt man, dass da einfach immer noch sehr viel weniger stattfindet als sonst. Und wir haben Still Talk auch schon länger auf dem Radar gehabt. Wir hatten auch erst überlegt, ob wir zum Beispiel das mit Baby of the Bunch machen könnten. Aber wir hatten dann irgendwie, ja, auf Tanja waren wir dann quasi am Ende gelandet. Wir hatten auch, genau, Letters Sent Home hatten wir auch schon auf der Liste, ob wir die fragen. Und die hatten wir auch gefragt, bei denen hat es leider nicht ganz hingehauen. Und Tanja ist klasse. Und Tanja hat dem Song nochmal so viel extra Charakter gegeben. Und da haben wir, waren wir auch wirklich, sie hat sehr viel mehr angeliefert, als wir eigentlich erhofft und erwartet hatten. Aber wir haben einfach auch alles mit reingeschmissen. Einfach, weil wir fanden, dass es den Song so ungemein mehr noch einzigartig für sich macht. Und ja, ich hoffe, dass wir noch mehr als nur einmal noch in Zukunft mit den Peoplen zusammenspielen von Still Talk und wir denen auch noch ein, zwei Mal mehr als, als Feature auf die Bühne kriegen können.
Ja, ja, sehr schön. Also es macht, egal welches Feature, es ist meistens immer so, dass es immer noch einen besonderen Charakter irgendwie abgibt und mit den Filter Artists hast du absolut recht. Also ich habe mir das für dieses Jahr auch extra auf den Zettel geschrieben, da die Quote auch bei mir, ich habe da mal geguckt, wie sieht es aus? Ich habe zwar schon immer relativ viel weiblich gelesene Personen bei mir im Podcast, aber als ich durchgezählt habe, dann war es doch noch eine ganze Ecke weniger. Also im Moment bin ich tatsächlich dieses Jahr noch bei meiner mindestens 50-50 Quote und ja, die versuche ich auch bis Ende des Jahres zu halten, weil ich mir das einfach vorgenommen habe. Das ist auch wichtig.
Ja, absolut. Und wir sind halt eben nun mal auch, das muss man dann auch einfach wieder das, das Bewusstsein verhalten. Wir sind halt vier männlich sozialisierte Weißbrote. So. Und das ist halt auch so eine Sache, dass wir halt auch irgendwann sagen müssen, so wo nehmen wir uns irgendwo eben auch ein bisschen zurück und wo können wir irgendwie auch ein bisschen das darstellen, was wir halt eben fühlen. Und das ist halt eben dafür zu sorgen, dass jetzt kein Mensch in irgendeiner Weise unterrepräsentiert, unter gefördert und unter unterstützt ist ein scheiß Wort, aber eben dass in allen Facetten alle Menschen halt eben sich so ausleben können, wie sie es möchten. Und dazu gehört eben halt auch der künstlerische Ausdruck.
Ja, auf alle Fälle. Ich habe vorhin schon gesagt, wir können natürlich nicht über alle Songs sprechen. Bei 12 erst recht nicht. Aber ein Ding habe ich mir draufstehen, wo ich einfach nur noch auch vor eine Frage zu habe. Also es gibt einen Song doppelt. Also es gibt einmal A-Okay und B-Okay. Ohne jetzt weiter erstmal auf inhaltliche Sachen einzugehen. Ich habe das auch die Song-Reihenfolge nicht mehr ganz. Das erste ist mir so gekommen, das geht mit A- und B-Seite, aber stimmt wahrscheinlich gar nicht. Hat bestimmt ganz andere Hintergründe. Kannst du das bitte mal erklären?
Ja, A-Okay war einer der ersten Songs, die wir als Band je geschrieben hatten. Und der war auch auf der ersten EP gelandet, die wir damals rausgebracht hatten. Das war eben auch noch komplett DIY und im Proberaum der, der Bandhaus-Nachbarn quasi aufgenommen. Und das war irgendwie so das Ding, dass dieser Song uns so lange irgendwie auch ein bisschen Erfolg verfolgt hat, weil damals eben war es für mich so das Ding, erste EP-Aufnahme, das erste Mal irgendwas von mir in, unter diesem komischen wabernden Deckmantel Musiker in Anführungszeichen rausbringen. Und bei dem Song war, dachte ich mir so, ach, ich weiß nicht, ob ich das hätte besser machen können. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt live so performen kann. Ich weiß nicht, ob dieser Song einfach absolut sich falsch anfühlt für mich, sage ich mal. Und ob das eine Sache ist, die ich so irgendwie in der, der Hinsicht auch so von mir mit der Öffentlichkeit irgendwie teilen muss oder sollte. Und die anderen haben dann durch langes gutes Zureden und durch langes, ja, unterstützen und bei sein, irgendwie dann dafür gesorgt, dass wir den Song doch eben aufgenommen und rausgebracht haben. Und live ist das eben immer noch der einzige Song bis heute, den wir noch von den ersten zwei EPs überhaupt spielen. Und der geht irgendwie live immer noch dumm. Und da hatten wir uns dann gesagt, den wollen wir für das Album nochmal neu aufnehmen, weil der eben nur mit der alten EP-DIY-Qualität irgendwie verflucht war, sag ich mal, oder eben auf einem, mittlerweile einem akustischen Level, was das Anhören angeht, war, das für uns eben nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir wollten einfach, dass die Leute nochmal eine Gelegenheit haben, wenn die uns zum Beispiel beim Konzert zum ersten Mal sehen und diesen Song irgendwie hören und den irgendwie nochmal hören wollen, dass sie eben den auch in seiner bestmöglichen Variante einfach kriegen können. Das war so der Gedanke, warum wir dann A-OK nochmal quasi aufgenommen haben, ein zweites Mal, als 2015 Remake quasi, wenn man so will. Und dann hatten wir irgendwann den Gedanken, dass es irgendwie dann eine witzige Idee wäre, weil es eben so ein alter Song ist, dass wir eine Art Nachfolger schreiben. Einfach auch auf einem inhaltlichen, textlichen Level, um einfach dann zu gucken, so anzuerkennen, der Song gehört zu uns, irgendwo unzertrennlich, aber wir haben uns seitdem zumindest, was das Textliche, was die Weltanschauung, die darin stattfindet, irgendwie angeht, dass wir uns insofern weiterentwickelt haben. Und deswegen haben wir dann am Ende Be Okay geschrieben.
Die sind aber jetzt nicht hintereinander auf der Platte drauf, ne?
Die sind nicht hintereinander, nein, genau. Die haben, der A-Okay ist, glaube ich, der, warte, ich habe es hier gerade offen, der vierte Song gewesen. Und wir haben dann Be Okay ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Weil wir hatten uns auch überlegt, ob wir die direkt hintereinander ablaufen lassen wollen, aber wir fanden es irgendwie dann ganz cool, so das Ganze einmal weiter vorne im Album positioniert zu haben, um es irgendwie, um das gedankliche Fass aufzumachen und eben um es dann ein bisschen später erst wieder zu schließen. Einfach auch so ein bisschen für die, ne, den Verlauf der Zeit, sage ich mal, der dazwischen ins Land gegangen ist.
Aber dann passt es ja tatsächlich mit meiner Theorie, auch wenn es nicht die erste Idee war, mit A- und B-Seite, weil so müsste es ja jetzt wahrscheinlich sein, oder?
Das stimmt. Also genau, auf der A-Seite ist A-Okay und auf der B-Seite ist B-Okay. Stimmt, ja. Da habe ich selber nicht so drüber nachgedacht. Ich hab die Platte vor ein paar Tagen erst zum ersten Mal in Händen gehalten. Aber ja, genau so ist es tatsächlich.
Also war zumindest der Gedanke gar nicht so verkehrt. Wo wir jetzt gerade von dem Vinyl noch sprechen, kommen wir jetzt so ein bisschen zum kleinen Werbeblock. Als was gibt's das ganze Ding all? In verschiedenen Farben, in verschiedenen sonst irgendwie, gibt's es auch als CD. Vielleicht sogar, es gibt KünstlerInnen, die fangen mittlerweile mit Kassette an. So, deswegen muss ich einfach mal fragen, wie kann man das Schätzchen käuflich erwerben?
Und ja, auch genau. Erstmal könnt ihr es auf allen gängigen Streaming-Plattformen, wie üblich, hoffentlich, wenn alles glatt läuft mit Uploads und Pitches und was auch immer, anhören. Wir haben das Ganze aber exklusiv nur als Vinyl, noch zusätzlich als physischen Release uns bestellt und wollen das Ganze rausbringen. Und ich kann dir tatsächlich gar nicht genau sagen, in welchen Farben das Ganze gekommen ist, weil wir haben mit einem Presswerk zusammengearbeitet, das auch Vinylreste verbraucht. Weil beim Plattenpressen fällt ja immer auch Rest ab, Abschnitt und übrig gebliebene Vorfärbungen von eben vom Grohmaterial. Gerade wenn es zum Beispiel in irgendwelchen großen Anzahlen irgendwie was produziert wurde und das dann übrig geblieben ist. Das wird eben, dass man verbraucht. So. Das haben wir uns so bestellt, dass wir eben die Platten explizit als Recycling-Platten bestellt haben. Und das bedeutet eben, dass all diese übrig gebliebenen Vinylreste für unsere Platten verwertet werden. Das bedeutet auch, dass eben fast jede Platte irgendwo ein Stück weit einzigartig aussieht.
Ja, ein Unikat.
Also wir hatten schon welche, die sahen aus wie ein Salzstein. Wir hatten welche, die waren dunkel, fast schwarz-grün. Und da hast du nur einen Grünschimmer gesehen, wenn du sie fast gegen die Sonne gehalten hast. Wir hatten welche, die sahen aus wie Amethyst, wie Schiefer. Und was da alles noch mit in den Kartons steckt, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen.
Sehr spannend.
Und ich hoffe, da sind auch ein paar echte Schätze noch irgendwie dazwischen. Genau, und das kann man kaufen und bestellen bei uns auch in unserem eigenen Big Cartel Shop. Den findet man über unsere Website catapultsband.com, nicht .de, .com. Da gibt's einen Link zu unserem Big Cartel Shop und da kann man das Ganze sich auf Bestellung erwerben.
Ja. Kommen wir zum zweiten Teil des Werbeblocks, nämlich ihr macht ja noch ein paar Konzerte. Kannst du so ein bisschen vorab so ein paar Daten nennen und Orte nennen, damit sich die HörerInnen vielleicht auch rechtzeitig die Tickets sichern, das ist immer sehr, sehr wichtig ist. Vorverkauf.
Yes, absolut. Vorverkauf, liebe Leute, wenn ihr das gerade hört, Vorverkauf ist eines der wichtigsten Standbeine für Bands, damit die Konzerte auch stattfinden können. Also bitte, bitte kauft. Und das sage ich nicht nur für uns, sondern für alle Bands, die irgendwie darauf angewiesen sind. Kauft eure Tickets im Vorfeld. Bitte, bitte, bitte. Genau, wir sind ab dem 16. Oktober, nämlich auf einer relativ zusammenhängenden Tour, einen Monat nach dem Release jetzt des Albums. Wir fangen an am 16. in Köln im Helios 37, sind am 17. dann in Göttingen und am 18. in Leipzig. Und dann noch einmal ab dem 22. sind wir unterwegs für ein paar Tage am Stück, nämlich erst in Hamburg am 22., in Bremen am 23. Das wird vor allem ein sehr kuscheliges Konzert im Eisen, im Viertel.
Im Eisen?
Wie cool. Urige Oldschool-Kneipe. Ja. Hell yeah. Viertel represent. Wer noch nie da war, muss dann auf jeden Fall auch verpflichten, eine Eisentaufe machen. Was das ist, werdet ihr dann bereuen, wenn es soweit ist. Dann außerdem am 24. tags darauf in Krefeld, am 25. in Braunschweig. Und dann haben wir noch ein bisschen losgetrennt davon zwei weitere Dates, nämlich am 22. November in Oldenburg und am 17. Januar in Hannover. Eigentlich sollte auch, und das ist jetzt eher irrelevant zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, am 6. September in Bielefeld ein Konzert stattfinden, aber das ist erstmal verlegt, / abgesagt.
Ah, okay. Ich nehme an, ab 22. November ist dann euer Jahresabschlusskonzert?
Genau. Also ja. Das ist ja ohnehin so ein bisschen unsere Tradition geworden, wie bei vielen anderen Bands. Eben im Cadillac, da wo wir unseren Proberaum auch haben, ist mittlerweile auf unausgesprochen oder ungeschriebenen verbalen Vertrag das Übereinkommen, dass wir unser Abschlusskonzert fürs Jahr immer da spielen. Dieses Jahr eben ein bisschen früher, damit die Leute dann auch noch in Oldenburg sind, wenn und nicht bei den bei der Family, wenn es denn sowas ist.
Ja, ich habe ganz, ganz schlechte Erinnerungen an das letzte Jahresabschlusskonzert, aus dem Grund, weil ich nicht da war. Ich habe Tickets gehabt, wollte kommen, weil ihr habt Pole Dance war da. Habe ich danach auch noch einen Podcast gehabt, habt ihr auch schon zweimal einen Podcast gehabt, auch ganz geile Band. Und ich habe gedacht, oh, das gönne ich mir. Nach Oldenburg rüberfahren sind 25 Kilometer, also 2 Tickets. Ja, was war? Kurz vor Weihnachten. Ich war zu Weihnachten wieder gesund, aber ich war krank. Ich habe also auch nicht mal kurzfristig irgendwen gefunden, der, weil alle irgendwie unterwegs waren, der die 2 Tickets doch hätte nehmen können oder wollen.
Dieses Jahr ein bisschen, schade.
Dieses Jahr ein bisschen früher, also ich hoffe jetzt einfach, dass ich es dieses Jahr schaffe.
Ja. Und da bin ich auch gerade am Überlegen, genau, ich glaube, wenn das ausgestrahlt wird, sind auch die Support-Bands bekannt nämlich. Das heißt, wir werden nämlich auch auf Tour gehen zusammen mit Pluto the Racer, mit Jules und als drittes, lass mich nicht lügen, das muss ich wissen. Einen Moment, ich habe doch erst noch einen Guitar Hero Song von denen gemacht. Pluto the Racer, Jules und verdammte Axt, habe ich das ernsthaft vergessen? Einen Moment. Ich habe gerade schon wieder Scheiß gemacht. Wenn ich jetzt echt völlig blöde. This Time for Real, absolut. Oh Gott, großer Gott, ich habe This Time for Real vergessen. Hamburger Band, ganz, ganz, ganz groß. Hab die als Support von Drug Church in Hamburg auch live gesehen. Unfassbar, liebe Menschen, ich freue mich riesig drauf. Und das macht es nur umso katastrophaler, dass ich vergessen habe, die noch mitzunennen. This Time for Real, Pluto the Racer und Jules kommen mit auf die Tour.
Okay. Vielen Dank, jetzt sind wir bestens informiert. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du wieder einiges erzählt hast von den neuen Sachen, die auf die eure Fans, auf die HörerInnen zukommen werden. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem ganzen Release. Und ich hoffe, es klappt, dass wir uns im Cadillac dieses Jahr sehen und ich nicht wieder krank werde. Und auch ihr nicht krank werdet, dass das Konzert stattfinden kann.
Hoffentlich, hoffentlich. Matthias, vielen Dank, dass du uns wieder dabei hattest.
Alles klar, vielen Dank. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.